ARD Sounds.
Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von Bayern 2.
Im Studio begrüße ich herzlich den Hausarzt, Allgemeinmediziner und auch das Mitglied der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Impfen, Professor Jörg Schelling. Hallo, Herr Schelling.
Hallo, Herr Schneider.
Am Freitag beginnt die diesjährige Bayerische Impfwoche. Die geht vom 3. bis zum 12. Juli und dreht sich schwerpunktmäßig vor allem um den Schutz vor humanen Papillomviren, kurz HPV. Die betrifft junge Menschen in erster Linie. Inwiefern sind denn die humanen Papillomviren gefährlich und für wen?
Also die humanen Papillomviren, wie der Name schon sagt, konzentrieren sich auf den Menschen und können sich auf allen unseren Schleimhäuten verbreiten bzw. dringen in die Schleimhaut ein, setzen sich dann in der sogenannten Basalmembran, also ganz unten in der Tiefe ab und beginnen von unten heraus die Zellen zu verändern mit bestimmten Proteineiweißen und dann beginnen diese Zellen irgendwann mal unkontrolliert zu wachsen, sich zu verbreiten und dann auch nach oben an die Oberfläche zu kommen und dann die Schleimhaut letztendlich an einen Ort zu wandeln, in dem dann eben ein Krebs entsteht, ein Krebs auf dieser Schleimhaut. Und das gilt für den Hals-Rachenbereich, also unseren ganzen Mundraum, Halsraum, Rachenraum, da haben wir Schleimhäute. Es gilt auch für den Analbereich, für den Hintern und alle Schleimhäute, die dort sind. Und es gilt natürlich auch für die Schleimhäute auf der Vorderseite, sprich an der Penisspitze vorne und bei Frauen eben letztendlich um die ganze Scheide bis und da ist der Hauptort eigentlich, wo HPV sich dann eben aktiv wird am Gebärmutterhals, also an der Eintrittsstelle in die Gebärmutter oder Austrittspforte. Und dort wird unser Immunsystem immer mit HPV kämpfen. Das Immunsystem ist sehr, sehr gut, HPV zu besiegen, grundsätzlich. Mhm. Also die meisten HP-Viren werden dann überwunden. Aber leider gelingt es doch dem einen oder anderen Virus zu bleiben. Und dann, wie gesagt, breitet er sich aus, beginnt weiter zu wachsen. Und nach etwa 10 Jahren, sagt man, 10 Jahre, in denen er überlebt hat im Körper, da sind die Zellen dann eben so verändert, dass es dann eben auch zu diesen Krebserkrankungen kommt. Und die können an allen diesen Schleimhäuten auftreten, also Halskrebs, Rachenkrebs, Mundhöhlenkrebs, Analkrebs, Peniskrebs, Vaginalkrebs und Gebärmutterhalskrebs.
Jetzt habe ich gesagt, das betrifft in erster Linie junge Menschen. Damit ist nicht dieser Krebs gemeint, aber die Impfung.
Ganz genau. Der Krebs braucht seine Zeit und der tritt deswegen dann tatsächlich, wenn man jetzt mal sagt, man infiziert sich, man bekommt den Virus auf die Schleimhaut mit 15, 16, 18, 19 Jahren, dann dauert es eben ungefähr diese Zeit und dann ist man gerade, und deswegen ist es für junge Frauen auch so relevant, vielleicht mit 28, 29 im Alter, wo vielleicht schon Familienplanung ansteht, und man dann aber erstmal damit beschäftigt ist, dass man am Gebärmutterhals Veränderungen hat, die Vorstufen sind zum Beispiel von einer bösartigen Erkrankung oder schon Krebszellen, und dann muss da operiert werden, wenn man eigentlich schwanger werden möchte. Das sind sehr, sehr belastende Situationen. Und deswegen machen wir die Impfung bei Kindern und Jugendlichen, damit eben 10 Jahre später diese Krebszellen gar nicht auftreten oder entstehen können. Also die Impfung ist bei Jungen. Und der Grund ist der, und das ist ganz wichtig nochmal, der Virus wird eben von Schleimhaut zu Schleimhaut übertragen. Und der Hauptübertragungsgrund, es gibt theoretisch auch andere Übertragungswege, aber die sind zu vernachlässigen. Der Hautübertragungsgrund ist Kontakt von Schleimhaut auf Schleimhaut, und die entsteht im Analbereich, aber auch im Vaginalbereich, im Penis natürlich durch Geschlechtsverkehr, auch im Hals-Rachenraum bei Oralverkehr, und damit, sagen wir so, ist der Ansteckungspunkt theoretisch der erste Sex, weil wenn man Geschlechtsverkehr hat mit jemandem, der diesen Virus schon auf der Schleimhaut hat, von jemand anderem oder an sich, dann wird es übertragen. Und wenn wir davon sprechen, dass wir impfen eben von 9 bis 14 Jahren, so ist die Empfehlung, machen wir es eben deswegen, weil wir davon ausgehen, dass mit 9 bis 14 Jahren im Regelfall ja die Chance, dass man schon Kontakt hatte, sehr gering ist und dass man damit durch die Impfung von vornherein verhindern kann, dass, wenn der Virus dann eben auf der Schleimhaut von jemand anderem sitzt und zu uns rüber kommt, dass der dann sich ansiedeln kann, weil dann unser Immunsystem den ja schon kennt durch die Impfung und ihn im Endeffekt erledigt, bevor er überhaupt die Chance hat, diese 10-Jahres-Reise zum Krebs zu beginnen.
Jetzt hat man bis vor einiger Zeit jedenfalls hauptsächlich Mädchen dazu aufgefordert, sich impfen zu lassen. Inzwischen, Sie haben es ja jetzt ausführlich geschildert, weiß man eben, dass nicht nur der Gebärmutterhalskrebs entstehen kann, sondern eben auch andere, die auch Jungs betreffen. Aber auch Jungs können eben dieses Virus übertragen. Also ist diese Impfung gilt eigentlich für alle Jungs wie Mädchen. Frage, jetzt, wenn ich schon über diese 9 bis 14 Jahre drüber bin, macht dann eine Impfung überhaupt noch Sinn?
Also solange ich noch keinen Geschlechtsverkehr habe, macht sie immer Sinn, 100% Sinn. Wenn ich nicht ganz so brav war, macht es auch deswegen Sinn, weil erstens mal wird das Immunsystem ja weiter versuchen, den Virus zu eliminieren. Es kann also gut sein, dass man impft und dann der Virus vom Immunsystem vielleicht schon vorher beseitigt wurde. Dann ist man ja wieder startklar. Und vor allem der Impfstoff schützt gegen 9 verschiedene Unterformen von diesem HP-Virus. Also das sind 9 Serotypen drin und meistens infizieren wir uns zum Glück nur mit einem, manchmal mit 2. Das heißt also, selbst wenn wir schon einen auf der Schleimhaut haben, den kriegen wir dann mit dem Impfstoff auch nicht mehr ganz weg, können wir gegen die 8 anderen schützen. Und dann gibt's ja im Leben Situationen, wo die Schleimhaut sich wieder verändert. Ich denke eben gerade an junge Frauen, die zum Beispiel eine Konisation haben, also eine Operation, bei der am Gebärmutterhals eben Schleimhaut entfernt wird. Dann ist die Schleimhaut ja wieder neu, die wächst neu nach. Dann kann man impfen. Wenn jemand leider eine Krebserkrankung hatte, zum Beispiel ein Analkrebs, wird bestrahlt oder operiert, danach ist die Schleimhaut wieder neu. Das sind gute Gründe zu impfen. Oder aber einfach auch, wenn man im Leben immer wieder neue Herausforderungen hat, auch in der Partnerschaft, vielleicht nach einer Trennung, neue Partnerschaften, verändertes Sexualverhalten. Also wenn man sagt, ich möchte einfach mal auch Dinge ausprobieren, die ich noch nie ausprobiert habe. Oder wenn man zum Beispiel auch vielleicht durchaus ein spätes Coming-out hat, sagt, jetzt habe ich mich da ein bisschen umorientiert, möchte jetzt auch ganz andere Kontakte leben, auch ganz andere Praktiken damit erleben. Also es gibt viele Gründe, lebenslang zumindest drüber zu sprechen. Und das ist wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie es ansprechen bei ihrer Hausärztin, Hausarzt. Hören Sie mal zu, wie schätzen Sie eigentlich mein HPV-Risiko ein? Da muss man natürlich die Karten auf den Tisch legen und vielleicht auch über Sexualität sprechen. Das gehört dazu. Ich glaube, da kommt man nicht drum herum. Und es ist aber andersrum Aufgabe der Hausärztinnen und Hausärzte, auch bei den Patienten, wenn sie sowas mitbekommen, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich habe mich jetzt getrennt, neue Partnerschaft, jetzt erlebe ich da einiges und mache auch eine tolle Reise oder so. Oder ich bin zum Beispiel wirklich jemand, der da jetzt auch sehr offen ist. Nicht nur unter diesen Aspekten, aber auch so, dass man es auch anspricht. Also es sind beide Seiten gefragt, die beratende Seite. Aber bitte, bitte, wir sind hier eine Sendung, wo Menschen zuhören, die sich dafür interessieren, sprechen Sie es dann an im Zweifelsfall, sagen Sie, wie schätzen Sie es in meiner Lebenssituation ein, macht die Impfung noch Sinn, kann man sie machen? Und dann natürlich auch die Frage vorher, wie groß ist die Chance, dass meine Krankenkasse sie erstattet, weil die Impfungen werden regulär eben nur bis zum 18. Geburtstag erstattet. Also von 9 bis 14 ist die Standardimpfung, ich kann sie aber bis 17 kostenfrei nachholen. Ab 18 ist es dann tatsächlich im Ermessen der Krankenkasse, ob sie es erstattet oder nicht.
Und wenn sie es nicht tut, womit muss ich ungefähr rechnen?
Also es sind 3 Impfungen, die gegeben werden über so einen Zeitraum von einem Jahr ungefähr. Und der Impfstoff selber ist relativ teuer. Der bewegt sich im Bereich von 150, 160 Euro. Mhm. Dann kommt noch ein bisschen Impfgebühr dazu. Also man muss, sage ich mal, grob 500 Euro für einen kompletten HPV-Schutz außerhalb der Regelversorgung rechnen.
Eine Hörerin hat in dem Zusammenhang die Frage gestellt, ob denn nicht ausreichende Hygiene auch eine Möglichkeit wäre, um HPV vorzubeugen.
Also grundsätzlich ist Hygiene immer was Gutes und Sinnvolles und Richtiges, da gebe ich der Hörerin natürlich recht, aber es handelt sich eben um ein Virus und wir wissen selber, dass wir Viren nur sehr schwer wirklich abtöten können. Das würde dann bedeuten, dass man letztendlich die Schleimhäute desinfizieren muss, was erstens mal schmerzhaft ist, zweitens mal der Schleimhaut schadet, die Zusammensetzung der Bakterien und der anderen Keime auf der Schleimhaut kaputt macht. Also wir sollen ja keine Desinfektionsmittel an Schleimhaut anwenden. Und wenn ich jetzt an den Gebärmutterhals denke, wie ich das sagen soll, ist ganz schwierig. Also der langen Rede kurzer Sinn. Es gibt grundsätzliche Hygiene gut, aber vor dem HP-Virus schützt uns Hygiene leider in keinster Weise.
In dem Zusammenhang ein Veranstaltungshinweis, sofern Sie sich im Raum München bewegen oder Lust haben hinzuschauen. Es, wie gesagt, findet ja die Bayerische Impfwoche statt und die beginnt am Freitag. Und eben an diesem Freitag wird es in der Münchner Innenstadt in der Neuhauser Straße einen Infostand geben von 12 bis 16 Uhr. Gesundheitsministerin Judith Gerlach wird da sein, sowie Professor Dr. Klaus Belker, stellvertretender Direktor des Bayerischen Zentrums für Krebsforschung. Und dort werden Sie informieren über die Bedeutung der HPV-Impfung als wirksame Maßnahme zur Krebsprävention. Sollten Sie also über das, was Professor Schelling hier schon dazu erzählt hat, noch weitere Informationen brauchen, dann wäre das eine mögliche Anlaufstelle. Aber Professor Schelling, wir wollen ja über alle möglichen Impfungen sprechen heute. Und dazu können Sie uns natürlich anrufen, kostenfrei unter 0800 246 2469 oder Sie schicken eine Sprachnachricht an die 0151 7 220 227 oder Sie erreichen uns über die bekannte E-Mail-Adresse natürlich wie immer gesundheitsgespräch@br.de. Das hat zum Beispiel Frau Nüm genutzt und fragt, meine Kinder habe ich gegen alle verfügbaren Buchstaben von Meningokokken impfen lassen. Bräuchte ich diesen Schutz auch? Ich arbeite unter anderem mit verschiedenen Gruppen von Kindern und Jugendlichen. Erstmal, was können diese Meningokokken verursachen?
Die Meningokokken sind im Unterschied zu den Viren, über die wir gerade gesprochen haben, Bakterien, eben Kokken. Und wie der Name sagt, Meningis, die Hirnhaut, sind die einer der häufigen Erreger der Hirnhautentzündung, der bakteriellen Hirnhautentzündung. Leider können die Meningokokken gerade bei Kleinkindern, wenn sie den Keim noch gar nicht kennen, sehr, sehr schnell sich auch im ganzen Körper ausbreiten. Und wenn wir diese Bilder gesehen haben, vielleicht mal von kleinen Kindern, Babys, die so ganz eingeblutete und dunkle Arme und Beine haben, das ist dann eine sogenannte Meningokokken-Sepsis, also eine Blutvergiftung durch die Meningokokken. Es führt dann leider auch immer noch, auch heute und auch in Deutschland noch dazu, dass manchmal kleinen Kindern auch Arme, Hände, Beine amputiert werden müssen, weil die dann absterben.
Das ist heute noch der Fall.
Es gibt es noch heute. Mhm. Und deswegen ist eine schwerwiegende Erkrankung. Und die Hirnhautentzündung ist auch für Erwachsene natürlich potenziell problematisch gefährlich. Aber tatsächlich wissen wir aus allen Untersuchungen, dass es zwei große sogenannte Krankheitsgipfel gibt, also zwei Altersgruppen, wo die Meningokokken häufig auftreten. Das sind eben vor allem die Kleinkinder, so zwischen, sage ich mal, 1, 2, 3, maximal 4 Jahre. Da findet das erste Mal der Kontakt damit statt und wenn man nicht geschützt ist, dann eben die Erkrankung. Und dann gibt es nochmal eine ganz große Phase im Leben, wo wir plötzlich unsere ganze Keimzusammensetzung im Mund, Hals, Rachenraum umsetzen. Und da kann man sofort die Lösung sagen. Das Wort heißt Flaschendrehen früher. Heute wird wahrscheinlich heute nicht mehr gemacht von den Jugendlichen. Übersetzt gesagt, ab 15, 16, wenn Jugendliche beginnen, ihre Schleimhaut im Mund, Hals, Rachenraum zu verändern durch Kontakt mit anderen Schleimhäuten im Hals, Mund, Rachenraum.
Auf wundersame Weise.
Dann steigt das Risiko wieder. Und damit haben wir den zweiten Meningokokkengipfel, so grob gesagt 16, 18 bis in die vielleicht frühen 20er Jahre hinein. Da sind auch Schüleraustausch in andere Länder, da sind Auslandsaufenthalte vielleicht, da sind dann vielleicht auch schon mit 19, 20 Work and Travel in irgendwelchen anderen Ländern. Also das ist nochmal eine hohe Chance für Meningokokken. Und deswegen auf die Frage der Hörerin zurückzukommen, wenn man Kinder und Jugendliche hat, sollten sie gegen die 5 verfügbaren Meningokokken-Serotypen, gegen die wir impfen können. Es gibt 11 und wir können gegen 5 impfen, sollten sie geschützt sein. Erwachsene brauchen es grundsätzlich nicht mehr, weil sie diese beiden Gipfel hinter sich haben und es dann eben zum Glück seltener auftritt. Aber wenn man mit Kindern und Jugendlichen auf engem Raum arbeitet und auch potenziell mit deren Speichel, Mund, wenn die mal brechen müssen oder irgendwas ist, also in Kinderbetreuung oder im Kindergarten oder in der ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern, da sollte man, kann man es überlegen. Es wird von der Ständigen Impfkommission nicht routinemäßig empfohlen, auch nicht für ärztliches Personal. Also die Chancen sind insgesamt gering. Also es gibt keine allgemeine Empfehlung, aber auch hier gilt, vielleicht mal individuell beraten lassen, einfach mal mit Hausärzten, Hausarzt drüber sprechen. Die Meningokokkenimpfung ist deutlich günstiger, wenn man sie selber zahlen muss, die beiden Impfungen. Das wäre durchaus eine Option, aber klare Antwort auf die Frage: kleine Kinder, Jugendliche ja, 100%ige Empfehlung, klarer Grund. Wenn ich schon erwachsen bin, braucht man es nicht mehr unbedingt. Und ich selber arbeite in der Praxis, sehe viele Menschen jeden Tag und die mich auch mal anhusten. Ich schaue in Hälse, ich fasse den Mund-Rachenraum an. Ich selber habe auch keine Meningokokkenimpfung, weil auch für mich als Hausarzt die Chance zum Glück gering ist.
Nochmal ein kurzer Schlenker zurück zur HPV-Impfung. Über 60, ist die sinnvoll?
Die HPV-Impfung ist lebenslang zugelassen, also ich kann in jedem Lebensalter impfen. Über 60 muss man eben dann überlegen, der Virus braucht ja diese Jahre, bis er dann auch aktiv wird. Da ist noch genug Zeit mit 60, wenn man auch sexuell aktiv ist. Und wenn man dann vielleicht eine neue Partnerschaft hat, eine neue Veränderung hat, dann kann man es durchaus diskutieren, ob das sinnvoll und möglich ist. Grundsätzlich aber, sagen wir so, ist es wirklich von den persönlichen Risikoeinschätzungen abhängig. Aber zugelassen ist es. Ich habe auch schon Menschen in den späten 50er Jahren auch bei mir in der Praxis geimpft.
Und weil es gut passt, haben wir jetzt gleich Frau Strauß in der Leitung. Grüße Sie, Frau Strauß.
Ja, hallo.
Sie hatten HPV.
Ja, tatsächlich über mehrere Jahre, Anfang 40, wo ich noch unbedingt schwanger werden wollte. Also das hat mir überhaupt nicht gepasst. Und die Werte sind immer weiter gestiegen und die Ärzte haben gesagt, ja, da kann man nichts machen. Da habe ich gesagt, ja, irgendwas muss man doch, ja, Immunsystem. Und man dachte, okay, ja, ich habe mordsviel Stress, ganz schwierige Lebenssituation, körperlich ziemlich runter und auch mit den Nerven. Und dann haben wir gedacht, okay, dann fangen wir da mal an und habe so in den ersten ein, zwei Jahren halt da so weit versucht, einfach den Stress rauszukriegen und mein Leben ein bisschen mehr auf die Reihe zu kriegen und habe dann auch naturheilkundlich, Tees und alles Mögliche, da kenne ich mich aus. Irgendwann habe ich dann auch rausgefunden, bei uns in der Apotheke in der Nähe gibt's Ringelblumenzäpfchen für sowas. Die waren aber dann, wenn es die Apotheke macht, sehr teuer. Dann habe ich die selber gemacht und dann habe ich mir nochmal ans Telefon geklemmt und habe jemanden aufgetrieben, der mit Neemöl arbeitet. Das ist ein afrikanischer Baum. Ich kenne das aus Gartenpflege, wo man auch eben
gegen diese kleinen Fliegen da,
die zum Beispiel und so. Genau, Biolandwirtschaft benutzt inzwischen tatsächlich auch zur Bekämpfung. Und ich weiß halt eben aus einem Hobbythekbuch, dass es gegen Viren, Bakterien, Spermien und was noch, Pilze, also auch aktiv ist und so. Und habe dann mit jemandem gesprochen in der Schweiz, der da als Heiler oder Heilpraktiker damit arbeitet, auch schon länger, Jahrzehnte, und habe mich mit dem besprochen und der hat mir dann so eine Mischung gesagt mit Kokosöl, also was man in jedem Bioladen kriegt, und eben 30% Neemöl. Allerdings muss man da wirklich auf die Qualität achten. Hat mir da eine Firma empfohlen, die da eben sehr drauf schaut, und habe mit denen speziell auch nochmal gesprochen, ob sie da halt eben die Qualität für auch solche Sachen da vertreten können, und habe da ein positives Feedback gekriegt und habe es dann ausprobiert. Ich glaube, die Mischung war 70% Kokosöl und 30% Neemöl. Habe das dann selbst mir Zäpfchen gebastelt, relativ günstig dadurch auch. Und das war dann praktisch, nachdem ich alles andere in der Naturheilkunde auch ausprobiert habe, irgendwas so teures homöopathisches Zeug und so weiter. Mir ging es zwar im Laufe der Zeit auch immer besser, aber das HPV kam nicht weg und der Arzt hat dann auch schon gesagt, diese Schleimhautentfernung, und ich dann, oh Gott, nein, das mache ich nicht. Ich bin halt da auch einfach, ich probiere so lange, wie es irgendwie geht, selber. Wenn es gar nicht mehr geht, greife ich gerne auf die Schulmedizin zurück, aber in dem Fall hatte ich mein Repertoire noch nicht ausgeschöpft, und tatsächlich nach diesen Neemzäpfchen, da habe ich nur ein paar Wochen eine Kur gemacht, außerhalb von einer Periode, und tatsächlich war es dann weg. Also über 4 Jahre circa habe ich immer wieder höhere Werte bekommen bei jedem Testen, und dann war es auf einmal weg, und seitdem ist es weg. Ich freue mich wie Schnitzel. Ja, genau. Also man kann da auch nicht gut genug aufpassen bei der Partnerwahl und so weiter.
Okay, Frau Strauß, vielen Dank erstmal bis dahin. Herr Schelling, das war ein Erfolgsrezept? Fragezeichen.
Also für die Frau Strauß war es definitiv ein Erfolgsrezept, und ich freue mich erstmal wirklich ganz sehr, dass sie das damit auch geschafft hat. Wenn Sie mich jetzt anschauen, da sehen Sie, dass durch mich jetzt so eine Trennlinie geht. Auf der einen Hälfte steht der Hausarzt, dem nichts Menschliches fremd ist, der auch weiß, dass das Immunsystem eine riesige Rolle bei HPV spielt, der überhaupt in keinster Weise in Zweifel stellt, dass man vor allem auch mit der tollen Vorrecherche und Vorarbeit da durchaus immunmodulierende Stoffe benutzen kann und herstellen kann. Insofern ist die Geschichte, die Frau Strauß erzählt, für mich nachvollziehbar und aus ihrer Sicht auch wirklich eine Erfolgsgeschichte. Die andere Hälfte von mir sagt natürlich trotzdem, dass der Virus eben leider ja sehr tief auch in der Basalmembran ist und sitzt. Das heißt also, dass wenn man ihn auf der Oberfläche dann eben zum Beispiel wegbekommt und die Abstriche finden ja an der Schleimhautoberfläche statt, dann ist es leider so, dass er natürlich trotzdem auch noch weiter aktiv sein kann. Das heißt nicht, dass Sie nicht so weitermachen sollen können, Frau Strauß. Ich finde das gut und ich lasse auch Ihre Volksgeschichte so stehen. Ich finde es toll, dass Sie es mit uns geteilt haben. Trotzdem muss man eben sagen, die Kontrollen, die so stattfinden, sagen wir so, haben natürlich auch ihre Begrenzungen und der Impfstoff regt natürlich im gesamten Körper das Immunsystem an, weil er eben spezifische Antikörper bildet. Also ich denke, beides hat seinen Grund und Sache, aber ich finde es trotzdem, ich freue mich einfach jetzt mal riesig mit Ihnen, dass Sie das damit geschafft haben. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Und ansonsten, ist so meine Trennlinie läuft durch mich durch. Und ich freue mich mit Ihnen ein bisschen, der reißt es mich auch.
Super, das freut mich, weil ich will auch Leute motivieren damit. Jeder hat auch nicht 500 Euro, die wo er schnell mal ausgeben kann.
Absolut.
Und ich würde gern noch eins ergänzen. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich es bekommen habe, war ich 10 Jahre mit demselben Partner zusammen und es wurden aber Antikörper trotzdem festgestellt. Das heißt, ganz früher musste ich da mal scheinbar mir da was eingefangen haben und der Körper hat soweit nochmal geheilt. Was ja auch immer wieder passiert, das weiß ich auch aus dieser Praxis. Und dann war es eben so, dass ich auch schwanger war zu der Zeit, ist nichts geworden. Und danach war ich halt körperlich auch ziemlich geschwächt. Und ohne, dass ich jetzt da irgendwie weiter, ich hatte dann nur diesen einen Partner. Und dann kam dieses HPV plötzlich aus dem Nichts. Also ich weiß, dass er nichts gemacht hat anderweitig und ich nicht. Und trotzdem habe ich plötzlich das HPV gehabt. Also wo die Ansteckung dann stattgefunden hat, kann ich nicht sagen. Hat mir auch keiner erklären können, aber nur so als Hinweis. Also es muss nicht immer auch an dem anderen liegen oder man selber, genau, das wollte ich noch dazu sagen.
Frau Strauß, vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, total spannend. Vielen Dank, Frau Strauß.
Okay.
Auf Wiederhören.
Danke.
Herr Schelling, ganz kurz noch, was kann denn tatsächlich, also HPV haben, heißt ja nicht unbedingt Krebs bekommen, aber?
Das ist genau dieser ganz wichtige Punkt und ich glaube, wir dürfen bei aller Begeisterung und Freude, die ich habe über den Impfstoff, dass wir ihn haben und die Möglichkeit haben, auch ganz klar sagen, HPV wird vom Immunsystem erkannt, HPV wird vom Immunsystem auch bekämpft und der Zusammenhang zwischen unserem Gehirn, unserer Seele, unserem Gesamtkonzept, unserer Immunologie, unserer Immunabwehr ist hochkomplex und wenn man überzeugt ist von der Behandlungsweise, sich unterstützt dabei, wenn man vielleicht auch in einer besseren Lebensphase ist, psychisch stabil ist, wird das Immunsystem besser, das steht außer Frage und das hilft auch natürlich dagegen HPV. Also HPV zu haben, heißt nicht, dass ich einen Krebs bekomme, aber HPV, der Virus wird versuchen, solange er im Körper ist, die Zellen so zu verändern, dass irgendwann Krebs dabei rauskommt. Dabei kann man ihn versuchen zu bremsen, zu stoppen mit allen anderen Maßnahmen. Deswegen ist alles sinnvoll, was man für das Immunsystem tun kann und für die Seele und die Psyche völlig klar. Aber der Virus selber, dem Virus ist ziemlich egal, wie wir über ihn denken und reden und machen. Der zieht seine Sache beinhart durch und am Ende, wenn das Immunsystem es eben nicht schafft, steht immer dann doch auch eine bösartige Veränderung.
Anhand der Anfragen hier kann ich schon sehen, dass wir eigentlich eine ganze Sendung über HPV machen könnten. Aber wir wollen das Feld schon noch ein bisschen aufmachen, Professor Schelling, auch auf die Gefahr hin, den einen oder die andere zu triggern. Inwiefern ist es bei bestimmten Impfungen jedenfalls wichtig, eine gewisse Quote zu erreichen, damit sie überhaupt wirken kann?
Also zuerst einmal, um nochmal ganz klar zu sagen, die Pandemie war eine besondere Situation, auch die Covid-Impfung war eine besondere Impfung und jeder hat das Recht darüber, sich seine Meinung zu bilden und auch durchaus zu sagen, ich möchte mich da jetzt auch nicht mehr impfen lassen dagegen. Das steht völlig außer Frage, die Impfung ist aber weiter möglich und notwendig, der Virus ist ja nicht verschwunden. Aber was ich ein bisschen schade finde eben, ist, dass andere Impfstoffe, die es teilweise seit so vielen Jahren gibt, für Krankheiten, die wirklich auch bekannt sind, die schwer sind, die wir damit auch wirklich reduzieren konnten, dass sie so ein bisschen mit in diesen Strudel reingezogen wurden. Und die Impfquoten in Deutschland selber sind im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, vor allem im Westen, Süden von uns oder auch im Vergleich zum Vereinigten Königreich, einfach sehr, sehr viel schlechter, auch im Vergleich zu den skandinavischen Ländern. Also wir stehen in Deutschland da inzwischen bis auf Osteuropa, die noch sehr, sehr viel schlechtere Impfquoten haben, Bulgarien, Rumänien und so weiter. Aber im Vergleich stehen wir sonst schlecht da. Und wir haben jahrelang immer gesagt, gut, wir sind ja bei den großen europäischen Nationen zumindest ein bisschen besser als Italien oder Frankreich oder zumindest stehen da ganz gut da. Und die Engländer sollen halt impfen und die Schweden und die Dänen, die können es auch. Aber wir schauen mal lieber auf Frankreich und Italien zum Beispiel oder auch Portugal. Inzwischen ist Portugal ganz weit voran, hat uns weit überholt um Längen. Und auch Italien und Frankreich sind wesentlich erfolgreicher. Also wir sind, was Impfquoten betrifft, was die Durchimpfung betrifft, der Bevölkerung inzwischen so wie auch vielleicht in vielen anderen gesellschaftlichen Ebenen nicht mehr Weltmeister.
Das könnte man jetzt natürlich so auslegen, ja gut, dann hat halt die Pharmaindustrie hierzulande nicht so viel zu melden und diejenigen, die Impfungen nicht befürworten, wie unsere Hörerin Frau Jannik beispielsweise, die uns auch geschrieben hat, man soll, also die sagt, alle Viren versuchen zu überleben und muss dann immer mehr aufrüsten. Die Natur findet immer Wege, sich durchzusetzen. Also sie sagt, Impfen ist Blödsinn. Können Sie uns an einem Beispiel, ich sage jetzt mal Stichwort Masern, nennen, warum es eben durchaus ein Erfolgsrezept sein kann, durchzuimpfen, wie es so schön heißt?
Es gibt ja Keime, die betreffen nicht nur uns als Mensch, sondern eben zum Beispiel auch durchaus im Tierreich oder kommen aus dem Tierreich. Der Grippevirus zum Beispiel kommt wahrscheinlich von Vögeln oder Wildvögeln, ist in den 1860er, 70er Jahren wahrscheinlich in Osteuropa von Vögeln das erste Mal auf Menschen übertragen worden. Wir haben jetzt ja auch die Vogelgrippe, die immer noch ein Thema ist, also auch ein weiterer Virus, der überspringen kann. Wir haben bei Covid ja eine Diskussion gehabt, ob es aus dem Tierreich stammt. Mhm. Wir wissen auch bei bestimmten Pockenarten, den sogenannten Affenpocken, jetzt Mpox, dass da auch durchaus im Tierreich Reservoire sind. Aber es gibt eben Viren, die befallen nur den Menschen. Die können von uns nicht übertragen werden auf andere Lebensformen und die existieren da auch nicht. Und weil Sie die Masern ansprechen, die Masern sind ein sogenannter rein humanpathogener Virus, sprich, wenn die Masern nicht mehr auftreten, sich nicht mehr vermehren können und der Mensch ist der Wirt für das Vermehren, also die Masern gibt es, solange es den Menschen gibt, und wenn wir aber dafür sorgen, dass jeder Mensch gegen Masern immun ist, entweder weil er es schon durchgemacht hat früher oder jetzt eben durch eine Impfung, dann werden die Masern tatsächlich verschwinden können. Also wir können die eliminieren. Das gilt zum Beispiel auch für einen Virus, den wir schon fast geglaubt hatten, eliminiert zu haben. Den Poliovirus, die Kinderlähmung, die leider jetzt wieder im aufsteigenden Ast ist. Lange Jahre dachten wir sind auf dem Weg dazu, die Kinderlähmung weltweit auszurotten, weil auch dieser Virus nur bei Menschen vorkommt. Und die klassischen echten Pocken, wer noch diese Markierung am Oberarm hat, diese Pockennarbe von der Impfung, weiß es, auch die echten Pocken sind durch die Impfung bei Menschen ja nahezu ausgerottet worden. Das heißt, es gibt schon Krankheiten, die verschwinden können, wenn wir impfen. Und da bei diesen Krankheiten ist immer auch Ziel der Impfungen eben nicht nur der Schutz für den Einzelnen oder für die Familie, für die Gemeinschaft, für das Umfeld, für die Arbeitskollegen, für die Freunde, sondern eben auch insgesamt für die Menschheit, weil dann dieser Keim verschwinden kann und auch schon verschwunden ist. Wir haben es bei der Grippeimpfung zum Beispiel erlebt. Da war vor ein paar Jahren ein Grippestamm drin, die sogenannte B-Yamagata-Linie. Und die ist jetzt vorletztes Jahr rausgenommen worden auf den Impfstoff, weil die auch verschwunden ist. Also die ist auch nicht mehr aufgetreten seit Jahren. Mhm. Also da gibt es auch immer so kleine Erfolge, dass wenn eben kein Mensch mehr den Virus in sich selber dann vermehrt und weiterträgt, an den Menschen weitergibt, dann ist der Virus irgendwann mal auch an der Grenze seiner Möglichkeiten, weil er nicht ausweichen kann und nicht sagen kann, dann nehme ich halt jetzt wieder einen anderen Standort. Der ist so stark an den Menschen angepasst, dass wenn der Mensch nicht mehr mitspielt, ist der Virus auch durch.
So, und weil Sie die Grippeimpfung genannt haben, machen wir gleich mit Frau Lewinsky weiter. Hallo Frau Lewinsky.
Ja, grüß Gott in die Runde.
Grüß Gott.
Ich habe ein Problem mit der Grippeimpfung. Und zwar ich bin 73 Jahre alt. Ich habe mich vor Jahrzehnten als relativ junge Frau damals noch einmal gegen Grippe impfen lassen. War in diesem selben Winter so krank wie eigentlich sonst nie. Ich konnte 6 Wochen nicht arbeiten. daraufhin habe ich mich dann die ganzen Jahre nicht impfen lassen und jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter eben im vergangenen Herbst doch mal. Und dann war ich sage jetzt mal wieder, von Weihnachten bis weit in den Februar hinein, also von Infekten geplagt, oder war es immer wieder derselbe Infekt? Ich weiß es nicht, das ist ja, war so wellenartig. Ja, und jetzt stellt sich mir die Frage, wie soll ich mich im kommenden Herbst verhalten? Ich habe halt wieder ein ungutes Gefühl wegen der Impfung. Andererseits wird sie einem von allen Seiten empfohlen, auch von meiner Hausarztpraxis natürlich. Ja, was können Sie mir sagen?
Also Frau Lewinsky, erstens mal kann ich Sie 100% verstehen, dass wenn Sie zweimal so eine medizinische Maßnahme haben, wie eine Impfung, die ja durchaus auch einen dann beschäftigt und danach dann eben längere Zeit mit anderen Infekten zu kämpfen haben, dass man da automatisch den Zusammenhang herstellt, das ist völlig normal. Wir wissen nur aus Untersuchungen, dass wir ja zum Beispiel gerade im Herbst und Winter parallel zu der Zeit, wo in der wir Grippe impfen, ja sehr viel andere Keime, Viren, Bakterien auf uns eintreffen und unser Immunsystem viel mehr verarbeitet in dieser Zeit. Also die Grippeimpfung ist nur eine Sache, die wir verarbeiten. Also diese Vorstellung, dass das Immunsystem dann so mit der Impfung beschäftigt ist, dass es gegen andere Sachen nicht mehr schützen kann, die wissen wir zum Glück, dass die nicht der Fall ist. Also das Immunsystem kann das parallel zu anderen Dingen gut abarbeiten.
Also anders gesagt, diese Grippeimpfung schwächt jetzt nicht mein Immunsystem.
Schwächt nicht das Immunsystem. Im Gegenteil, es werden ja durch die Impfung auch Botenstoffe und Abwehrstoffe im Körper aktiviert, Interleukine, andere aktivieren überhaupt Abwehrzellen. Das heißt, theoretisch ist eine Impfung sogar in den Wochen danach eher, fährt das Immunsystem ein bisschen rauf, sag ich mal so. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist eben die, und das ist, glaube ich, wissen wir auch, wir impfen eben gegen die echte Grippe, die Influenza, in der Zeit, in der auch die sogenannte Para-Influenza, also so ein Virus, der damit verwandt ist, aber gegen den wir nicht impfen können, der Metapneumovirus, andere Viren, überhaupt Atemwegserkrankungen, Rhinoviren zum Beispiel, also diese klassische Erkältung machen, auch natürlich zirkulieren. Der Grippevirus ist ja nicht alleine im Herbst und Winter, da kommen ja im Regelfall ganz viele andere Viren dazu, zum Beispiel auch der RS-Virus, der Respiratory Syncytial Virus, gegen den wir ja inzwischen auch impfen können, und eben zum Beispiel auch der SARS-CoV-Virus, also der Coronavirus. Also, was ich damit sagen will, ist, Frau Lewinsky, ich kann 100% verstehen, dass Sie sagen, ich habe da jetzt ein bisschen Bammel davor und ich habe jetzt zweimal was erlebt, was mich wirklich belastet hat. Aus meiner wissenschaftlichen und ärztlichen Sicht muss ich eben auch sagen, ich bin trotzdem natürlich auf Seite Ihrer Hausarzt in dem Sinne, dass vermutlich die Grippeimpfung mit dem, was Sie danach erlebt haben, nichts zu tun hat, sondern es einfach ein blödes Zusammentreffen der ohnehin vorhandenen Viren war und diese Entzündung, die dann auch aufgetreten ist. Und die echte Influenza, die echte Grippe, impfen wir ja deswegen dagegen, weil sie eben nicht eine wochenlang eine belastende und unangenehme Erkrankung ist, sondern weil sie eine bedrohliche Erkrankung ist, die eben den Herzmuskel befallen kann, die Gefäße befallen kann, das Herzinfarkt, Schlaganfallrisiko erhöht, zu einer schweren Lungenentzündung führen kann. Dazu führen kann, dass Bakterien eine schwere Lungenentzündung dazu noch auslösen. Also die echte Grippe, die echte Influenza ist bedrohlich und deswegen jetzt hier im Radio Ihnen dezidiert sagen, Sie müssen das machen, würde ich mir hüten. Sie entscheiden das selbst zusammen mit Ihrer Hausärztin, überlegen die ganzen Argumente nochmal. Nur ich glaube, was passiert ist, hat nicht mit der Impfung zu tun. Und wenn Sie jetzt älter sind und sagen, ich möchte Schutz haben, wäre es aus meiner Sicht auch weiter der richtige Weg. Also insofern würde ich in der Praxis auch mit Ihnen da drüber reden, in Ruhe reinfühlen, was Sie sich wünschen, vorstellen. Ich würde auch 100% respektieren, wenn Sie sagen, jetzt lassen wir es, ist für mich in Ordnung, jeder darf das frei entscheiden, es gibt keinen Zwang. Aber unterm Strich würde ich dann doch sagen, Mensch, komm, lass es uns doch machen, weil die Krankheit selber, die echte Influenza, die habe ich einfach auch als Hausarzt so oft erlebt, das ist schon, kann schon bedrohlich sein, und ich habe natürlich auch in vielen Wintern Menschen verloren, nicht die krank waren und dann mit der Influenza, sondern die sind effektiv an der Influenza verstorben. Das ist auch einfach Teil der Realität, der Wahrheit leider.
Frau Lewinsky, das war relativ eindeutig, oder?
Ja, also ich denke, das ist mir jetzt schon eine Entscheidungshilfe dann.
Super.
Ja, gut, dann sage ich recht herzlichen Dank und ich höre sehr gern Ihre Sendung seit vielen Jahren.
Dankeschön, Frau Lewinsky, freut uns sehr.
Und nächstes Jahr im Frühjahr, Frau Lewinsky, wenn Sie dann vielleicht die Grippeimpfung hatten und nicht krank geworden sind, dann bitte, bitte schreiben Sie dem PR eine Mail oder sagen Bescheid, dass ich auch beruhigt bin, dass Sie es dann jetzt einmal gut geschafft haben.
Ja, okay.
Danke, schönen
gut,
Tag noch.
Herzlichen Dank,
gerne.
Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Wiederhören. Und wir machen gleich weiter mit Jana, die eine Frage hat.
Meine Tochter hat ihren Impfpass verloren. Und dummerweise möchte meine Tochter auch als Erzieherin bzw. arbeiten im Kindergarten, macht Praktika und braucht ja den Masernnachweis, dass sie gegen Masern geimpft wurde. Das wurde sie alles, aber sie ist mittlerweile 21. Die Kinderärztin, die sie damals gegen Masern geimpft hat, die gibt's schon lange nicht mehr. Es gibt auch keinen Nachfolger. Wie bekomme ich jetzt einen neuen Impfpass für sie und alle Impfungen zusammen, die sie jemals hatte?
Spannende Frage.
Ganz spannende Frage. Da gibt es tatsächlich auf der Seite der STIKO, kann man auch einfach im Internet suchen, eine ganz klare Empfehlung für Impfpass verloren, also ein Impfschema, was man da machen kann. Da ist dann eben wieder die klassische Impfung für Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten mit dabei. Auch die Kinderlähmung muss da nochmal aufgefrischt werden und andere Impfungen. Aber das kann man sich da anschauen. Also man muss einen neuen leeren Impfpass tatsächlich sich in der Praxis geben lassen und dann muss man den langsam wieder füllen mit gemäß diesen STIKO-Empfehlungen für den verlorenen Impfpass. Was die Masern betrifft, kann man aber ganz klar Entwarnung geben. Um einen Schutz vor Masern nachzuweisen, reichen entweder die 2 durchgeführten Impfungen im Leben, die im Impfpass drinstehen müssen, oder aber bei den Masern kann man tatsächlich auch ausnahmsweise eine Blutuntersuchung machen, weil die Masern im Blut Immunzellen anregen. Und diese sogenannte Masern-IgG, also diese Abwehrzellen gegen Masern, die bleiben lebenslang erhalten im Blut und man kann daran sehen, ob man immun ist gegen Masern. Also diesen Test kann man machen, der ist kostet 15 Euro, 18 Euro, also ist überschaubar. Und wenn der eindeutig positiv ist, also wenn jetzt eben die junge Frau 2 Impfungen hatte, wird der höchstwahrscheinlich eindeutig positiv sein und dann kann man mit diesem den Test vorlegen oder der Hausärztin zeigen, dann kann die auch vielleicht das nochmal bestätigen, dass ich sage, da besteht Masernschutz aufgrund des Laborbefundes. Also bei den Masern gibt es zum Glück diese Alternative, weil die Masern wirklich gut messbar sind, ob wir sie hatten oder nicht. Gilt auch für die Röteln übrigens und auch für die Windpocken.
So, jetzt arbeiten wir uns mal durch verschiedene Impffragen durch, würde ich vorschlagen. Herab beispielsweise würde gerne wissen, ist 3-mal vor ungefähr 20 Jahren gegen Hepatitis A geimpft worden und möchte wissen, reicht das ein Leben lang oder wann müsste er wieder?
Also 3 Hepatitis A Impfungen reichen höchstwahrscheinlich ein Leben lang. Hepatitis A Impfungen sind sehr gut und wenn man eine komplette Grundimmunisierung wahrscheinlich in dem Fall mit einem Kombinationsimpfstoff hatte, dann hält die lebenslang. Also keine A-Auffrischung, außer man hat irgendwie arbeitet in einem Labor mit Hepatitis A Viren oder hat ein ganz, ganz hohes Risiko. Also nein, passt, alles gut.
Eine Frage, die viele auch umtreibt, ist Impfungen während der Schwangerschaft oder auch kurz danach. Hier ein Beispiel. Zum ersten Mal schwanger ist unsere Hörerin und es steht die Keuchhustenimpfung an. Sollte man die in der Schwangerschaft machen oder nicht? Und ebenso auch die RSV-Impfung, Sie haben es auch gerade angesprochen, während oder nach der Schwangerschaft?
Also es sind zweierlei Schuhe. Die Keuchhustenimpfung ganz sicher in der Schwangerschaft machen, gegen Ende der Schwangerschaft, 32. bis 36. Schwangerschaftswoche. Man impft nicht Keuchhusten für sich selbst, sondern für das Baby, weil bis das Baby einen guten Keuchhustenschutz hat, vergehen ein paar Monate. Und in dieser Zeit zwischen Geburt und, sag ich mal, dem 6. Lebensmonat können schwere Keuchhustenfälle auftreten, die dann auch für das Baby gefährlich sind. Also was macht die Mama? Sie lässt sich impfen gegen Keuchhusten. Ihr Körper bildet wundervolle Antikörper. Diese Antikörper werden über die Plazenta, über den Mutterkuchen, zwischen der 32. und 36. Woche, da ist da unten richtig Durchblutung los, da wird richtig Blut rein und raus gescheffelt aus der Gebärmutter. Und da werden diese Antikörper rübergegeben und diese Antikörper überleben dann nach der Geburt im Blut vom Baby vom Kleinkind irgendwann für Monate. Und damit hat man einen Übergangsschutz. Also die Mama impft Keuchhusten für die ersten 6 Monate des Babys. Bei RSV gibt es 2 Möglichkeiten. In Deutschland empfiehlt die STIKO im Augenblick nicht die Impfung für die Mutter, sondern das Baby sollte dann eben, wenn es im Herbst, Winter geboren ist, in den ersten Wochen, ganz relativ kurz nach der Geburt, kriegt es einen Antikörper, keine Impfung. Diese Antikörper sind im Endeffekt schon fertige Bausteine, die den RS-Virus erledigen. Und halten etwa 1 Jahr, 1,5 Jahre im Blut. Und damit kann das Baby das erste Jahr oder ersten 2 Jahre ohne RSV überstehen. Wenn es danach RSV-Kontakt bekommt, kann das Immunsystem das dann schon besser verarbeiten und man hat keinen schweren Verlauf mehr. Die Impfung, die viele Länder empfehlen, die in Deutschland auch verfügbar ist und möglich ist, kann man auch machen. Und dann wäre es mit der Impfung wieder genau wie mit dem Keuchhusten. Die Mama impft sich RSV, baut Antikörper, schiebt sie in die Gebärmutter in der 32. bis 36. Woche. Das Baby wird geboren und die Antikörper bleiben für den Winter und für die erste Zeit im Blut. Und dann muss das Baby aber diesen Antikörper nicht bekommen. Also entweder oder. Einfach mit der Frauenärztin besprechen, was sie vorschlägt, empfehlen wird. Wenn man als Mama sagt, ich möchte lieber die Impfung selber machen und dann nach der Geburt bei dem Kind zum Beispiel diesen Antikörper nicht geben, ich mache das mit meinem Immunsystem, dann diese beiden Impfungen. Wenn man sagt, ich kümmere mich selbst um den Keuchhusten mit meinem Immunsystem, aber das Baby soll dann den Antikörper bekommen, auch beides völlig legitim, beides völlig richtig und beide Wege sind gangbar und machbar und kann man individuell entscheiden und die Daten zeigen auch, dass beides möglich ist. Es gibt Länder, zum Beispiel Luxemburg, die bieten beide Sachen parallel an und da kann man sich das dann einfach überlegen, wie man es machen möchte.
Aber es ist auch spannend, dass unterschiedliche Länder unterschiedliche Empfehlungen haben. Das ist doch Öl in das Feuer der Impfgegner.
Es ist grauenhaft. Es ist nicht nur spannend und grauenhaft, dass wir innerhalb Europas, wo wir uns inzwischen in den letzten Jahren, Jahrzehnten so viel näher gekommen sind und wo wir uns auch jetzt von den Menschen, die leben, nicht so unendlich unterscheiden, dass man sagen kann, da muss man es anders empfehlen. Also ich finde es ganz, ganz furchtbar, dass wir keine europäisch einheitliche Empfehlung für alle Staaten der Europäischen Union haben. Es würde alles viel einfacher machen. Aber Luxemburg hat eine Empfehlung, die Slowakei, die Schweiz, die ist gar nicht in der EU, aber egal, Frankreich, Italien, sogar in Italien haben die alle Regionen unterschiedliche Empfehlungen, also die Toskana was anders als Emilia-Romagna, Portugal hat was anderes und Irland hat was anderes und Dänemark und Polen und wir und also da könnte ich jetzt eine Runde hier.
Ja, weil es ja auch so ein bisschen suggeriert, eigentlich habt ihr doch keine Ahnung, was ihr da empfehlt, oder?
Ja, vor allem letztendlich, wenn dieselben Studien und Daten in einem anderen Land dazu führen, dass man es anders empfiehlt, dann führt das bei Menschen, die sich das anhören, aber auch bei mir als Experten, immer zu einer gewissen Verwunderung, dass man sich denkt, wie kann man mit derselben Basis Unterschiede empfehlen? Aber man muss ehrlicherweise natürlich sagen, jedes Land hat andere ökonomische Voraussetzungen. Manche Länder können sich mehr Impfungen leisten. Dann haben andere Schulsysteme. Manche Länder haben Schulimpfungen, manche nicht. Die können dann bestimmte Impfungen einsetzen oder nicht. Andere Länder haben eine bestimmte andere Krankheitslast für bestimmte Grunderkrankungen. Also es gibt schon auch immer Argumente zu sagen, wir machen das ein bisschen differenzierter und natürlich ist die Lebenssituation in Litauen anders als vielleicht in Südspanien. Trotzdem für mich als Europäer und für jemanden, der lieber diesen europäischen Gedanken auch beim Impfen leben würde, ist es furchtbar.
Frau Granzer nimmt uns jetzt mit zum Thema Gürtelrose. Hallo Frau Granzer.
Ja, grüß Sie.
Grüß Sie. Erzählen Sie uns bitte.
Grüß Gott. Ich hatte vor 3 Jahren im Sommer eine Herpes-Zoster-Enzephalitis und war 9 Wochen im Krankenhaus und war sehr, sehr schwer erkrankt. Und es ist weitgehend, hat sich alles zurückgebildet. Jetzt habe ich aber Angst, ich bin jetzt fast 70. Das heißt ja immer, man soll sich bei Gürtelrose impfen lassen. Ich habe jetzt Angst, dass das in irgendeiner Weise vielleicht, weil es ja gleicher oder ähnlicher Virus ist, irgendwie vielleicht. Ja, ist es schädlich oder ist es nützlich? Soll ich oder soll ich nicht?
Also, Frau Ganser, wenn Sie eine Herpes-Zoster-Enzephalitis hatten, also eine Hirnhautentzündung durch den Herpes-Zoster, dann wird dieser Virus, wenn er wiederkommt, wahrscheinlich auch wieder in demselben Bereich wiederkommen. Also Sie brauchen unbedingt einen Schutz, 100% Empfehlung. Der Impfstoff ist ein Totimpfstoff, das heißt, der Impfstoff enthält kein Lebendvirus. Der Impfstoff kann also weder die Erkrankung auslösen noch irgendwo triggern. Man sagt, nach 6 Monaten, spätestens 12 Monate nach so einer Erkrankung sollte man impfen. Bei Ihnen ist 3 Jahre her. Super, haben Sie noch ein bisschen mehr Abstand dazwischen gebracht. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, auf jeden Fall zu impfen. Wenn Sie meine große Schwester wären oder ein anderes geliebtes Familienmitglied, ich würde Sie wahrscheinlich persönlich zu mir in die Praxis fahren und sagen, komm, jetzt machen wir die Impfung. Also da muss ich jetzt sagen, bei aller differenzierter Betrachtung, Sie wären, sind eine Kandidatin, für die die Impfung wirklich sinnvoll und wichtig ist. Und da müssen Sie keine Angst haben davor, dass da nochmal irgendwas ausgelöst wird. Das ist genau der richtige Schritt für Sie.
Eindeutig, Frau Granzer. Damit
ich danke Ihnen sehr. Herzlichen
wir danken Dank. Ihnen. Sehr Auf Wiederhören. Ja, das ist eine Frage, die viele haben. Also um es nochmal zusammenzufassen, Gürtelrose ist sinnvoll, auch wenn man schon mal infiziert war.
Auch wenn man infiziert war, weil sie wiederkommen kann. Die Chance, dass sie wiederkommt, ist nicht so groß, wie dass man sie bekommt. Die Chance, dass wir sie im Leben bekommen, ist ja über ein Drittel, bei älteren Menschen sogar 50-50, also 50% oder höher im Leben. Die Chance, dass es wiederkommt, ist niedriger, aber gerade wenn man sie im Kopfbereich hatte, Gesichtsbereich, zum Ohr, zum Auge, im Gehirn, auf jeden Fall, weil der Virus bleibt an der Stelle, wo er war. Und wenn er im Gesicht schon mal war, kommt er auch im Gesicht wieder.
Wie schaut es aus bei Pneumokokken?
Pneumokokken sind eine Standardempfehlung ab 60 Jahren, weil sie die häufigsten Erreger der bakteriellen Lungenentzündung sind. Da sollte man es auf jeden Fall machen, wenn man vorerkrankt ist, also eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung, eine Lungenerkrankung hat, eine COPD, also eine Rauchlungenveränderung, dann auf jeden Fall schon vor 60 impfen. Die Impfung ist möglich ab 18 Jahren für jeden, der chronisch erkrankt ist. Und sie ist eine Standardimpfung für die Kinder, weil auch die Kinder können Lungenentzündung bekommen.
Viele, viele Informationen, keine Sorge, Sie können das alles auch nochmal nachlesen. Ich sage Ihnen später nochmal, wo. Jetzt hören wir erstmal Frau Pelz.
Ich bin Hebamme seit knapp 40 Jahren und ich hätte eine Frage, wie der Doktor, der bei Ihnen im Studio ist, das begründen kann, dass man Säuglinge mit 2 Monaten gegen Hepatitis B, gegen Tetanus und Polio impft. Polio ist seit den 90er Jahren bei uns ausgestorben. Meines Erachtens braucht ein Kind keine Impfung gegen Tetanus, weil es überhaupt keine Möglichkeit hat, sich mit den Bakterien anzustecken, und Hepatitis B gleich 5-mal nicht.
Also, die Hepatitis B ist richtig, dass die Krankheit primär ja auch über Blut-Speichel-Kontakt übertragen wird. Aber es gibt Familien und auch nicht wenige, bei denen Hepatitis B in der Familie vorkommt. Da kann es in der Familie übertragen werden. Also es ist ganz sinnvoll, dagegen zu impfen. Wenn im Kindergarten es zur Verletzung, Übertragung kommt von Hepatitis B-Trägern, ist auch sinnvoll zu impfen. Trotzdem kann man die Hepatitis B-Impfung bei den Kleinkindern rausnehmen und dann halt erst bis zum 17. Lebensjahr nachimpfen. Das ist legitim. Es gibt nicht nur eine 6-fach, auch eine 5-fach-Impfung. Dann nehme ich die Hepatitis B raus. Ich persönlich würde sie immer mitmachen bei den Kleinkindern, weil keiner weiß, was im Kindergarten und später für Verletzungsrisiko, für Kontakt ist, auch mit Hepatitis B-Trägern. Die Hepatitis B ist eine potenziell hochgefährliche Viruserkrankung, die auch Leberkrebs und andere Dinge machen kann. Die Polio ist nicht ausgerottet. Wir haben inzwischen in vielen Städten Deutschlands wieder Polio nachgewiesen im Abwasser. In der Ukraine war die Polio nie ausgerottet. Durch die Menschen, die aus der Ukraine zu uns kamen, kam die Polio auch nach Deutschland wieder. Die Fälle steigen. In den USA steigen die Fälle wieder leider. Also es gibt Regionen in der Welt, wo sie als ausgerottet galt und wiederkommt. Also die Kinderlähmung ist wieder da. Völlig klare Impfempfehlung auch. Tetanus, natürlich ist die Chance, dass ein Kleinkind sich verletzt, kratzt, aufschürft oder stürzt, gering, aber sie ist nicht null. Und das Kind wird mit einem Jahr, spätestens wenn es rumläuft und rumrennt im Garten, stürzen, sich verletzen und es machen. Und deswegen impfe ich die Impfung mit 2 Monaten und danach die weiteren Impfungen, damit mit einem Jahr ein 100%iger Schutz auch da ist vor dieser Erkrankung. Also man muss früh anfangen, damit das Immunsystem dann, wenn das Kind flügge wird, läuft, rausgeht und Tetanus bekommen kann, auch geschützt ist. Also ganz klar, alle diese Impfungen sind in diesem Alter zu einem guten Zeitpunkt gewählt. Es ist gut überlegt, dafür gibt es gute Daten. Die Polio ist wieder da. Tetanus betrifft auch Kleinkinder und Kinder theoretisch. Und die Hepatitis B kann man von mir aus verlagern. Aber ich würde sie jedem Kind und auch meinen eigenen Kindern immer so schnell wie möglich impfen, weil es auch eine potenziell sehr gefährliche chronische Leberentzündung ist.
Wir haben schon ganze Sendungen über Zecken gemacht, aber die Frage ist immer wieder da, es heißt doch, man könnte irgendwie demnächst mal gegen Borreliose impfen. Wie ist da der Stand?
Das ist, bleibt immer spannend. Es gab schon mal einen Impfstoff, der ist dann wieder vom Markt genommen worden in den USA. Jetzt wird wieder ein neuer entwickelt oder ist schon sehr weit gediehen. Dieser Impfstoff ist sehr hoffnungsvoll und sehr spannend. Ich würde mich als Hausarzt über den freuen. Aber es gibt auch immer wieder Rückschläge in der Entwicklung. Also jetzt, wo ich hier stehe, kann ich nicht versprechen, dass der Borreliose-Impfstoff kommt. Ich hoffe es. Die Chancen stehen nicht schlecht. Aber es bleibt weiter spannend. Es ist nicht so einfach, einen guten Borreliose-Impfstoff zu machen, der dann auch so funktioniert, wie wir es uns wünschen und vorstellen. Aber wenn er kommt, werden wir bestimmt hier drüber berichten und ich werde mich bestimmt riesig freuen, so wie viele Menschen auch.
FSME gibt es schon länger und ist empfehlenswert?
FSME ist nicht behandelbar, ist auch eine Viruserkrankung, macht Hirnhautentzündung, macht schwere neurologische Schäden bei Kindern, Lernstörungen, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, psychische Störungen, verläuft im Sommer oft erstmal unauffällig und macht dann diese Schäden. FSME-Impfung ist eine ganz super wichtige Impfung, kann geimpft werden ab dem ersten Lebensjahr, spätestens wenn die Kinder in den Kindergarten kommen, gerade wenn es ein Waldkindergarten ist oder so weiter mit 3 Jahren, auf jeden Fall impfen. Super Impfung, habe ich selber auch.
Auf unserer Seite bayern2.de Gesundheitsgespräch haben wir für Sie alles nochmal wirklich schriftlich zusammengefasst, alle wichtigen Informationen rund ums Impfen. Nächste Woche geht's um unsere Haut. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank an Professor Jörg Schelling für Ihre Zeit hier im Bayern 2 Studio. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Schneider, und danke für die tollen Anrufe der Hörerinnen und Hörer.
Wir konnten nicht alles beantworten, aber wir tun unser Bestes. Dankeschön.